Der Predigttext, der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Verse 31 bis 34. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Petrus aber sprach zu Jesus: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Lass uns beten. Herr Christus, diese Worte, die du Petrus gesagt hast, die sagst du auch uns. Herr, bitte, lass uns recht verstehen, dein Wort, und segne es an unseren Herzen. Amen. Ja, wenn die Ähren gedroschen sind, das Getreide gedroschen ist, dann trennt man das Korn, was man ja eigentlich haben will, von der Umhüllung. Man trennt die Spreu vom Weizen, die Schale vom Kern. Und bei dieser denkwürdigen Passafeier, auf der Jesus auch das heilige Abendmahl gestiftet hat, da passiert also dieses Gespräch anschließend zwischen Jesus und Simon. Und da sagt Jesus zu ihm: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Und dann folgt da das Gespräch, das wir eben als Predigttext gehört haben. Es geht da um drei Personen und um drei Sichten, Sichtweisen. Erstens geht es um Satan und seine Absicht. Zweitens geht es um Petrus und seine falsche Zuversicht. Und drittens geht es um Jesus und die rechte Zuversicht. Lasst uns das jetzt nacheinander bedenken. Schauen wir zuerst auf Satan und seine Absicht. Viele Menschen heute, die halten Satan für eine Märchengestalt, eine Witzfigur. Auch viele Theologen behaupten, dass es ihn ja gar nicht gibt, sondern dass nur eine bildliche Vorstellung wäre für das unpersönliche Böse in der Welt. Und es sind gefährliche Verharmlosungen des Teufels. Von Jesus lernen wir, nicht nur an dieser Stelle, aber auch an dieser Stelle, dass Satan eine wirkliche Person ist, ein reales Wesen. Ein gefallenes Geistwesen, das Gottes gute Schöpfung so weit wie möglich durcheinander bringen will und das Einvernehmen zwischen Schöpfer und Geschöpf stören will. Versuchung nennen wir das. Der Satan versucht, uns von Gott wegzuziehen. Hinter allen Versuchungen des Satans steckt eben eine bestimmte Absicht, die Jesus gegenüber Simon Petrus mit diesem Bild eben zum Ausdruck bringt. Simon, Simon, sehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Der Weizen oder das Korn, die nahrhaften Kerne, das sind die Menschenseelen, die Satan für sich begehrt. Er möchte sie auf seine Seite bringen und mit sich ins Verderben reißen. Und das ist noch heute Satans Absicht. Und zwar im Blick auf alle Menschenseelen, auch auf meine, auch auf deine. So wie Jesus hier liebevoll und besorgt den Petrus zweimal bei seinem Geburtsnamen nennt, So kann jeder von uns da auch zweimal seinen eigenen Vornamen einsetzen und das, was Jesus da sagt, auf sich beziehen. Siehe, der Satan begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Das ist die Hauptgefahr von Versuchungen. Ob sie jetzt damit zu tun haben, dass man Irrlehre glaubt oder ob sie damit zu tun haben, dass man Sünde fällt. Das ist die Hauptgefahr. Nicht, dass wir einfach irgendwas falsch machen. Nicht, dass wir uns irgendwie in Fettnäpfchen treten, sondern dass Satan nach unseren Seelen trachtet, um sie für immer zu verderben. Dass wir in Sünde, dass wir in Unbußfertigkeit, in Unglauben stecken bleiben. Und das ist gefährlich, denn unsere Seele ist das Kostbarste, was Gott uns geschenkt hat. Das ist der Kern unseres Ichs. Wir tun so viel für unseren Körper. Da geht so viel drum, dass der Leib unversehrt bleibt, dass man sich darum kümmert, dass man ordentlich ernährt ist, dass man trainiert ist und so weiter. Aber die alltäglichen geistlichen Übungen mit Gottes Wort und Gebet, die lassen wir oft genug ausfallen. Das ist uns Training des Körpers wichtiger als Training des Geistes. Dabei sollten wir doch nicht vergessen, dass unser Leib eines Tages wieder zur Erde werden muss. Sich also als Spreu erweist, als Schale, als Hülle. Wir werden bei der Auferstehung wieder unseren Leib wiederbekommen, ja, und zwar dann rund erneuert. Das ist richtig. Aber das eigentlich Unsterbliche, das ist unsere Seele, der Kern. Und darum ist es so schlimm, wenn die Seele dem Satan in die Hände fällt. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele? Das ist also die Absicht Satans. Jesus warnt Petrus hier davor. Er sagt ihm die Realität davon, dass es so ist, dass es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Aber betrachten wir nun zweitens Petrus und seine falsche Zuversicht. Wir tun das natürlich nicht, um den Petrus in die Pfanne zu hauen, uns selbst dabei gut zu fühlen, sondern wir tun es, um uns an seinem Beispiel möglicherweise besser selbst zu erkennen. Petrus sagt: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das klingt sehr löblich. Ich wünschte, dass alle Christen so entschieden zur Nachfolge bereit wären. Aber in diesem Satz, da schwingt auch ein ziemlich überdimensioniertes Selbstvertrauen mit. Herr, ich bin bereit. Es war doch auch dieser Simon Petrus, der sich so aufregte, als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte, Matthäus 16. Er sagte zu ihm: Das widerfahre dir nur nicht. Ich weiß es besser als du. Ist nicht gut. War es nicht eben dieser Simon Petrus, der nicht nur große Worte geschwungen hat, sondern auch sein Schwert geschwungen hat, als Jesus gefangen genommen wurde? So als wäre Jesus auf seinen Schutz angewiesen und nicht umgekehrt. War es nicht dieser Simon Petrus, der, als er auf dem Berg der Verklärung Göttlichkeit Jesu sehen durfte, die Ärmel hochkrempelte und Hütten für Jesus, Mose und Elia bauen wollte, um dieses Ereignis noch ein bisschen länger festzuhalten auf Erden. Das ist Petrus. Herr, ich bin bereit. Ich kämpfe für dich. Ich verteidige dich. Wenn es sein muss, gehe ich ins Gefängnis für dich und sterbe mit dir. Schau, Herr, das alles tue ich für dich. Und du wirst sehen, das werde ich schon schaffen. Auch heute noch stehen manche Christen in der Gefahr von so einem überdimensionierten Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. In dem Maße, wie sie die Versuchung des Satans unterschätzen, überschätzen sie ihre eigene Kraft. So als wäre es einfach eine Sportdisziplin. Ich muss mich anstrengen und ich muss Leistung bringen und ich muss mir an mich glauben. Und dann schaffe ich das. Aber genau da liegt der Hase im Pfeffer. Wer an sich selbst glaubt, der hat schon verloren in der Disziplin der Christusnachfolge. Denn wenn uns Satan mit seiner Versuchung ein Bein stellt, dann nützt aller Glaube an uns selbst nichts. Wenn wir uns dann auf uns selbst verlassen, dann werden wir auf die Schnauze fallen. Versteht mich nicht falsch, grundsätzlich ist es gut zu sagen, ich bin bereit, Jesus, ich folge dir nach. Immerhin beten wir seit unserer Taufe, ich entsage dem Teufel und all seinem Werk und Wesen und ergebe mich dir, du dreieiniger Gott, im Glauben und Gehorsam dir treu zu sein. Wir kennen die Worte in der Bibel, zum Beispiel Offenbarung 2, wo Jesus der Gemeinde in Smyrna sagt, sei getreu bis an den Tod. Aber wenn wir meinen, dass wir das aus eigenem Willen, aus eigener Vernunft, aus eigener Kraft schaffen, dann sind wir auf dem Holzweg. Und genauso müssen wir es uns auch wie Petrus aus dem Kopf schlagen, Christus und sein Reich mit Gewalt zu verteidigen. Wir brauchen nicht Gottes Anwalt zu spielen, wenn wir Ungläubigen unseren Glauben bezeugen. Wir brauchen nicht zu denken, dass die Seligkeit bestimmter Menschen von uns abhängt. Wir brauchen nicht zu meinen, dass der Fall oder das Fortbestehen des angeblich christlichen Abendlandes an unseren Anstrengungen liegt. Und es hängt auch nicht grundsätzlich von unserem Tun ab, ob unsere kleine Gemeinde ihren guten Weg weitergehen kann oder nicht. Sondern Christus sorgt und siegt für sich selbst und für sein Reich. Und er hat es damals seinem Oberjünger Petrus deutlich gemacht, indem er ihm sein Scheitern prophezeit hat. Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Wer in der Christusnachfolge an sich selbst glaubt, dem muss der Herr dieses Selbstvertrauen erst einmal gründlich zerschlagen, bevor er Gott richtig dienen kann. Und so schauen wir auf den dritten Punkt, schauen wir auf Jesus und die rechte Zuversicht. Ich denke, bei fast allen Christen geschieht es mindestens einmal im Laufe des Lebens, dass die falsche Zuversicht gründlich zerschlagen wird. Wo man merkt, ich kann wirklich nicht mehr auf mich selbst bauen. Wie gut, dass niemand in dieser Situation zu verzweifeln braucht. Wie gut, dass andere für einen sorgen, wenn man nicht mehr für sich selbst sorgen kann. Wie gut, dass es zum Beispiel Krisenzeiten mit Christen gibt, die die Hände für einen falten, die für einen beten. Aber vor allem, wie gut, dass es Christus gibt. Wie gut, dass es einen Heiland gibt, der für seinen Vater für uns bittet. Er sagt zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wörtlich kann man da auch übersetzen, dass dein Glaube nicht verlösche. So wie es der Prophet Jesaja verheißen hat. Den glimmenden Docht wird er, Gott, nicht auslöschen. Jesus kämpft drum, dass das Glaubenslicht nicht ausgeht. so schwach es vielleicht auch mal glimmen mag unter den Angriffen des Teufels. Simon, Simon, sagt Jesus wieder, da kann wieder jeder seinen eigenen Namen einsetzen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das gehört zum hohepriesterlichen Amt von Jesus, dass er für seine Jünger betet. 1. Johannes 2, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und nicht nur, dass er für uns einsteht, für uns betet, sondern er hat sich als Hohepriester selbst geopfert und uns damit aus Satans Händen befreit. Und das ist die rechte, die rettende Zuversicht, dass wir uns auf diese Erlösungstat verlassen. Eine Zuversicht, die Jesus selbst für uns beim Vater erbittet und die er dann auch schenkt. Erst wenn wir die falsche Zuversicht, wo wir auf uns selbst gucken, fahren lassen, an uns selbst verzweifeln, dann wissen wir, Glaubenszuversicht wirklich zu schätzen. Wir merken dann nämlich, und das merken wir immer wieder, ich selbst, ich kann mich nicht gegen Satan behaupten. Aber das brauche ich auch gar nicht, denn Christus hat ihn am Kreuz für mich besiegt. Und erst wenn wir diese Glaubenszuversicht gewonnen haben, sind wir fähig, Jesus wirklich nachzufolgen, ihm wirklich zu dienen. In unserer Beziehung zu ihm, aber auch in den Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Auf der Arbeit, in Familie, in Ehe, in Gemeinde und so weiter. Erst wenn wir diese Glaubenszuversicht gewonnen haben, können wir sagen, Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, dir zu folgen, ich bin bereit, dir zu dienen, ich bin bereit, mir sagen zu lassen, was gut und was nicht gut ist. Aber ich kann nicht auf meine eigene Kraft bauen. Ich baue auf deinen Heiligen Geist, der mir Kraft gibt und mich bei dir hält. Und auch Petrus wurde erst dann zum Hirten der Gemeinde Gottes berufen, nachdem er an sich selbst verzweifelt war. Und dann wieder die Hilfe, die Vergebung von Jesus erfahren hatte. Johannes 21, als die Jünger dem Auferstandenen begegnen, da fragt ihn Jesus, Simon, hast du mich lieb? Dreimal hintereinander fragt er das. Erinnert ihn damit an sein dreimaliges Verleugnen, an sein völliges Versagen. Und dreimal bejaht Petrus diese Frage. Aber jetzt nicht mehr, ich bin's, ich kann's, sondern er bejaht diese Frage in Demut und mit der richtigen Zuversicht, nämlich dem Vertrauen auf seinen Heiland, der da vor ihm steht. Und so kriegt er auch den Auftrag dann, weide meine Lämmer. Petrus sollte Zeuge sein und Werkzeug sein für Jesus, nicht mehr und nicht weniger. Er sollte nicht die Kirche aus eigener Kraft mit strategischem Geschick aufbauen, sondern der Herr wollte seine Kirche bauen. Auf dem Zeugnis und auf der Lehre der Apostel und Propheten. Und dieses Werk von Gott, dass er den Satan besiegt, dass er seine Kirche baut, dass er uns die Kraft gibt, ihm zu dienen. Dieses Werk geht immer weiter. Auch hier und jetzt, auch hier in diesem Gottesdienst, durch das Evangelium, was wir hören. Es ist derselbe Herr und hohe Priester, der hier seine Kirche baut. Es ist dasselbe Gotteslamm, das wir im Abendmahl in uns aufnehmen können, in mit unter Brot und Wein. Und so macht Jesus die Absicht des Teufels zunichte, dass er die Seelen mit sich ins Verderben reißen will, sondern Jesus zieht uns zu sich. Er zerstört alle falsche Zuversicht in uns und zündet aber die rechte Glaubenszuversicht in uns an. Amen.